Bei RAI Argentinien in die Welt. 10 Argentinier, die die Welt bewegten. Heute Estela de Carlotto und ihre unermüdliche Suche. Zwischen 1973 und 1976 wurde Argentinien von einer demokratisch gewählten Regierung regiert. Nach jahrelangen Diktaturen war diese dann eine Zeit großer politischer und sozialer Umwälzungen, in der junge Menschen politisch aktiv wurden und in Studentenvertretungen mitwirkten. Rechtsextremistische parapolizeiliche Kommandos wurden aber bereits 1974 tätig. Die Künstler, Wissenschaftler und Intellektuelle bedrohten oder gar ermordeten, so dass einige von ihnen ins Exil gingen. Die Militärregierung, die am 24. März 1976 an die Macht kam, institutionalisierte ein Operationskommando mit Haft- und Vernichtungsanlagen für die Gegner der Diktatur. Menschen wurden verschleppt und verschwanden. Babys, die in Gefangenschaft geboren wurden, wurden in vielen Fällen geraubt, illegal an fremde und zumeist regimetreue Familien gegeben. Estela de Carlotto lebte damals in der Stadt La Plata, 60 Kilometer von Buenos Aires entfernt. Sie war Lehrerin und hatte 4 Kinder. Ihre älteste Tochter hieß Laura und war studentische Aktivistin der Peronistischen Partei. Kurz nach dem Putsch sagte ihr die Mutter, dass sie sich in Gefahr befand. Estelas Mann hatte eine kleine Firma. Als seine Tochter spürte, dass Gefahr lauerte, lieh er ihr einen Kleinlaster, damit sie die Stadt La Plata verließ und sich und ihre Sachen in Buenos Aires in Sicherheit brachte. Die Zeit verstrich und Laura meldete sich nicht, so dass Guido Carlotto, ihr Vater, sich dann auf die Suche nach ihr machte und er wurde verschleppt. Es war der 1. August 1977, Winter. Estela war verzweifelt. Die Kommandos forderten 30.000 US-Dollar von ihr, um ihren Mann freizulassen. Sie sammelte das Geld. Als Guido Carlotto dann zurückkehrte, glaubte niemand, was er von seiner Gefangenschaft erzählte. So berichtet Frau Carlotto darüber. Am 25. August 1977 wurde mein Mann freigelassen. Er hatte 15 Kilo abgenommen und sprach 8 Stunden pausenlos. Er erzählte und erzählte von der Folter und den Schikanen. Estela hatte in Krankenhäusern und Polizeiwachen nach ihrem Mann gefragt, nach ihm gesucht. Und dasselbe musste sie noch einmal erleben, als kurz darauf, am 26. November 1977, ihre 22-jährige Tochter Laura verschleppt wurde, die im zweiten Monat schwanger war. Laura wurde in das geheime Gefangenenlager La Cacha geführt, das sich in der Nähe von La Plata befand. Im Gespräch mit Gymnasiasten erzählte Frau Carlotto, als meine Tochter Laura aufhörte, mich anzurufen oder mir zu schreiben, weil sie in Buenos Aires mit ihrem Partner zusammen war, machte ich mich auf die Suche nach ihr. Ich hatte Angst und wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wendete mich also an Personen, die Macht hatten, wie zum Beispiel an den Erzbischof von La Plata, Monsignore Plaza. Mir gelang es, mit General Vignone zu sprechen, der damals Militärjunta-Sekretär war. Ich bat ihn, dass ich die Exekutive meiner Tochter annahm, dass man sie nicht umbrachte. Und er sagte mir, es muss getan werden. Und damit meinte er, dass sie umkommen würde.
Estaba implícita la muerte.
Frau Carlotto beschloss also, ihre Arbeit als Lehrerin aufzugeben und sich der Suche nach ihrer Tochter zu widmen. Sie merkte, dass sie alleine nicht weiter konnte und schloss sich einer Gruppe von Frauen an, die Ähnliches erlebt hatten und im April 1977 angefangen hatten, nach dem Verbleib ihrer Kinder und Enkelkinder zu suchen. So entstanden die Menschenrechtsorganisationen der Mütter von Plaza de Mayo und später die der Großmütter von Plaza de Mayo. Dieser letzten Organisation hatte Frau Carlotto später vorgestanden. Als Symbol der Integrität und der Ethik wählten die Mutter und Großmütter von Plaza de Mayo Stoffwindeln, die sie um den Kopf banden. Dieses weiße Tuch wurde zu ihrem Kennzeichen. Und jetzt hören wir einige Mütter, die sich mit ausländischen Journalisten unterhalten haben. Sie lügen. Das geht schon 2 Jahre so. Meine Tochter war im 5. Monat schwanger. Mein Enkelkind muss wohl im August geboren sein. Wir wollen wissen, wo unsere Kinder sind, ob sie lebendig sind oder tot. Wir wissen nicht, ob sie krank sind. Wir sind verzweifelt. Wir haben mit Botschaftern gesprochen, mit Ministern, sind in Kirchen gewesen. Wir wissen nicht, an wen wir uns sonst noch wenden sollen. Überall stehen wir vor verschlossenen Türen. Über eine Frau, die freigelassen worden war, erfuhr Familie Carlotto eines Tages, dass Lauras Entbindung Mitte Juni 1978 stattfinden würde. Sie hatte dieser Frau gesagt, dass, wenn das Kind ein Junge sein sollte, es Guido heißen würde, und dass man ihr versprochen hatte, die Oma, also Estella, würde das Kind holen. Die Entbindung fand in einer geheimen Entbindungsstation im Militärkrankenhaus von Buenos Aires statt. Laura durfte nur 5 Stunden ihren Sohn behalten, dann wurde er ihr weggenommen. Danach wurde sie zurück ins Lager geführt, wo sie 60 Tage später umgebracht wurde. Ihre Leiche wurde den Eltern in einer Polizeiwache ausgehändigt. Estella erklärt der italienischen Justiz, wie man ihr mitteilte, dass ihre Tochter gestorben war. Wie folgt.
Ese mensaje fue impactante.
Wir waren von der Nachricht beeindruckt und dachten voller Freude, Laura würde zurückkommen oder man würde uns das Kind geben. Aber wir dachten auch, dass vielleicht doch das Schlimmste passiert war, dass man sie umgebracht hatte. Mein Mann, mein Bruder und ich sind dann zusammen zur Polizeiwache gegangen. Da empfing uns der Unterkommissar, zeigte uns Lauras Ausweis und fragte uns, ob wir sie kennen. Und wir sagten, ja, das ist unsere Tochter Laura. Und dann sagte er uns, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass sie gestorben ist. Ich kann nicht erklären, was ich in dem Moment fühlte. Ich bin ein sonst ruhiger Mensch, aber ich sagte dem Kommissar, ihr seid alle Mörder, ihr habt sie umgebracht. Wo ist mein Enkelkind? Estela machte sich dann zur Aufgabe, ihr Enkelkind zu suchen, denn es lebte und sie musste ihn finden. Die Großmütter forderten das Wiedererscheinen ihrer Familienangehörige und taten es vor jedem Gericht, von der katholischen Kirche Argentiniens, vor Waisenhäusern, vor der Interamerikanischen Menschenrechtsorganisation, vor der Organisation Amerikanischer Staaten, den Vereinten Nationen. Sie sammelten Informationen und kamen zu dem erschreckenden Schluss, dass über 400 Babys geraubt worden waren, unter denen Guido war. Nach dem Ende der Diktatur 1976 wurde von der danach gewählten demokratischen Regierung eine Kommission ins Leben gerufen, die das Schicksal der Zwangsverschwundenen und andere Menschenrechtsverletzungen während der Militärdiktatur zu untersuchen hatte. Diese übergab dem damaligen Staatschef einen Bericht mit dem Ergebnis ihrer Arbeit. Dieser Bericht gilt heute als die Grundlage für zahlreiche Gerichtsverfahren gegen Mitglieder der Militärjunta sowie auch andere Militärangehörige. 1989 aber beschloss der Nachfolger Carlos Menem, die Militärs zu begnadigen und alle Verfahren einzustellen. 1992 wurde die Nationale Kommission für das Recht auf Identität ins Leben gerufen, in der die erste bundesweite Gendatenbank entstand, die es ermöglichte und immer noch ermöglicht, die DNA-Daten der Familien mit jenen der vermeintlichen Kinder von Verschollenen abzugleichen. Estela schrieb ihrem Enkel zum 18. Geburtstag einen Brief. Und sie erklärt, warum sie diesen Brief geschrieben hat. Als Guido, mein Enkel, 18 wurde, schrieb ich ihm einen Brief, der aus meinem Herzen entsprang, denn ich wollte ihm etwas sagen, ihm, den ich nicht kenne, den ich niemals gesehen habe, den ich aber so sehr liebe. Und ich wünsche mir, dass wir uns eines Tages kennenlernen. Die Großmütter vereinbarten dann mit den Medien die Veröffentlichung einer Botschaft mit folgendem Inhalt. Wenn du zwischen 1975 und 1983 geboren bist und an deiner Identität zweifelst, wende dich an die Großmütter von Plaza de Mayo. Die Enkelkinder fingen an aufzutauchen. Innerhalb von wenigen Jahren wurden 80 identifiziert. 80 Menschen, die von ihrer wahren Identität also erfuhren. Estela sammelte dann weiter für ihren Enkel Guido Andenken ihres Kampfes. T-Shirts, Pins und Anstecknadeln von internationalen Kongressen, an denen sie mitgewirkt hatte, und träumte davon, sie ihm eines Tages geben zu können. Im August 2014, als sie 83 Jahre alt war und unzählige Preise und Ehrungen in Italien und Frankreich und von der UNESCO erhalten hatte, erhielt sie endlich die Nachricht, auf die sie so lange gewartet hatte. Ihr Enkelkind war aufgetaucht. Über 180 Medien aus Argentinien und 20 aus dem Ausland warteten auf die Pressekonferenz, auf der der Enkelsohn von Frau Carlotto, Guido, vorgestellt wurde. Er lebte damals in einem Ort namens Olavarría in der Provinz Buenos Aires und hieß Ignacio Urban. Er war der Enkel Nummer 114, der bis dahin gefunden worden war. Guido Montoya Carlotto gibt eine Pressekonferenz mit Estela. Ich bin Ignacio oder Guido, denn sie besteht darauf, dass ich so heiße. Ich bin ein bisschen aufgewühlt, weil dies ja vor kurzer Zeit passiert ist. Ich finde aber so wundervoll und so magisch, was jetzt alles mit mir los ist. Und ich möchte, dass dies dazu beiträgt, die Wunden zu schließen, die vor so langer Zeit entstanden sind. Pequeño proceso de cicatrización. Estela sagte dann, ihr habt mich kaum weinen sehen. Ich bin ja einfach so, ich will nicht stören. Nur meine Freundinnen wissen, was ich alles durchgemacht habe und sie haben mich stets unterstützt. Ich bin so glücklich, dass mein Enkel endlich hier bei mir ist. Einige Monate später empfing der Papst Franziskus Estela und Guido Montoya Carlotto im Vatikan. Dann wiederholte Frau Carlotto ihre Bitte, dass die katholische Kirche Zugang zu ihren Archiven gewährt, um so einen Beitrag zur Wahrheit in jener Zeit leistet. Und sie hat Aussagen von ihr selbst widerrufen. Bisher konnten 122 Kinder von Verschollenen der Diktatur gefunden werden. Mitglieder der Organisation der Großmütter wurden mehrmals für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Das war bei RAI Argentinien in die Welt. 10 Argentinier, die die Welt bewegten. Estela de Carlotto und ihre unermüdliche Suche. Text Dario Burstin, übersetzt und gelesen von Ryan Braun. In der Technik unterstützte mich der Esteban Villarroel. Für den Tonschnitt zuständig ist der Matthias Arresegor, der Julian Carvalho.
Fantasma viejo y roído, capullo de los rosarios, cuando se postran las sombras detrás del abecedario, si lapidando al poeta se cree matar la memoria, ¿qué más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia? Camino al sol, que hace las sombras de todo igual, se destruja. Cosas que el negro diría. Surte menguar las ideas, pues que se frena la clara con dos monedas de cobre cubriéndome la mirada. Cargando arancas los hombros van, se quedando los años. No se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño.